Diagnose Krebs ist ein Schicksalsschlag, der das Leben auf den Kopf stellt. Und zwar das von den Betroffenen wie von den Angehörigen. Zum Glück gibt es aber in unserem Gesundheitswesen ganz viele engagierte Menschen, die sich in dieser schwierigen Lebensphase um ihn kümmern. Ich bin Kurt Eschbacher und möchte mich mit dem Podcast «Nachgefragt» mit meinen Gästen über all die Aspekte unterhalten, die mit der Krankheit Krebs zusammenhängen. Fragen zur Medizin, zur Forschung, aber auch zu den wichtigen und manchmal unergründlichen Fragen, die wir Schicksal nennen. Jedes Gespräch soll neue Perspektiven aufmachen und hoffentlich mithelfen, anders über den Krebs zu reden und zu denken. Heute bin ich nicht in einem Spital oder in einem Büro zu Besuch, sondern höckle in einer gemütlichen Wohnung in der Nähe von Bern. Zu Gast bin ich bei der Tanja Kevan. Sie ist 34 und ihre Lebensgeschichte ist gleichzeitig erschütternd, aber auch voller Zuversicht. Ja, Frau Kevan, mit was für Träumen seid ihr als junge Frau ins Leben gestartet?
Meine Träume waren immer, irgendwann mal das Leben zu entdecken. Zu reisen und viele Länder zu sehen und Kulturen. Oder irgendwann mal eine Familie zu gründen. Das waren so meine Lebensträume.
Da genau. Ist aber einiges dazwischen gekommen. 2013, ihr seid 21, ihr habt im Frühling geheiratet.
Genau.
Schon sehr jung.
Ja, genau.
Grosse Liebe war. Richtig. Und zwei Wochen nach der Hochzeit hat er die Diagnose Brustkrebs bekommen. Was macht das mit dem?
Ja, es tut dem komplett den Boden unter den Füßen wegziehen, kann man so sagen, ja. Es war sehr schwierig gewesen. Und weil ich halt aus dem Gesundheitswesen selber komme, hatte ich dort halt auch schon so ein bisschen gewisses Wissen gehabt, ja, was das alles wird mit sich ziehen. Und ja, es tut halt einem seine Pläne komplett über Bord werfen. Ja.
Ihr seid ja selber Pflegefachfrau. Also
Fachfrau Gesundheit,
genau. Ja, Fachfrau Gesundheit.
Genau.
Habt in dem Sinn eigentlich schon gewusst, was das bedeutet. Aber ist die Diagnose völlig aus Heiterhau im Himmel gekommen?
Die ist völlig aus Heiterhau im Himmel gekommen, ja. Wirklich. Also ich habe geheiratet und eigentlich nur durch einen Zufall gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Nicht, weil es mir schlecht wäre gegangen, sondern weil ich einfach irgendwie eine Verhärtung der Brusthaut habe gespürt. Mhm. Und durch das, dass mir halt meine Frauenärztin dann zumal hat gesagt, ja, Frau Kevan, ihr seid noch so jung, das ist eine Zyste, das ist nichts, ist es dann doch recht überraschend gewesen, was es dann doch eben etwas war.
Und wie gross war denn der Tumor gewesen?
Ungefähr nicht ganz wie ein Tennisball, so 5 auf 3 Zentimeter.
Also riesig bereits?
Ja, schon gross. Ja.
Metastierend?
Ja, man hat etwas in der Leber gefunden, wo man weitere Untersuchungen gemacht hat. Man hat versucht zu biopsieren, hat von dort aber keine Probe nehmen, weil die Dinger so klein waren. Aber man ist davon ausgegangen, weil sie dann durch Chemotherapie verschwunden sind, ist man davon ausgegangen, dass das bereits Ableger waren. Hatte, ja.
Wenn man als junge Frau, der hat gesagt, die Diagnosen überkommt, dann zieht jetzt den Boden unter den Füßen weg. Wer hätte für euch jetzt geholfen, dass man überhaupt noch Ja sagen kann zu der Zukunft und zu einem Leben?
Ich denke schon, dass mein Mann war natürlich, weil ich meine, wir waren frisch geheiratet, 2 Wochen waren wir geheiratet. Und wir hatten so viele Zukunftspläne und Wünsche und Träume zusammen auch. Und ja, das wollte ich nicht aufgeben.
Wie ist denn euer Partner mit dem umgegangen?
Für ihn war es sehr, sehr schwierig, weil der Ursprung war, dass wir hatten, mein Mann kommt ursprünglich aus Ägypten. Und wir haben eigentlich nur mehr in der Schweiz geheiratet, damit er unser Land sieht und meine Familie und alle kennen. Und der Plan war dann, 3 Wochen später auf Ägypten zu gehen. Und dort dann zu leben und uns versuchen, ein Leben aufzubauen. Das wäre der Plan gewesen. Dementsprechend für meinen Mann sehr schwierig, weil er eigentlich nie hat hier sein wollte, dann doch hier zu bleiben. Ja. Er hat gesagt, wir starten jetzt halt mit den schlechten Zeiten.
Und die ganze Therapie, wie hat die euch geholfen, respektive vielleicht auch, was hat sie bewirkt körperlich?
Also die Nebenwirkungen der Therapie. Es ist natürlich der Haarverlust, die Übelkeit und das alles ist gekommen. Ich glaube, der Haarverlust war das Schlimmste für mich dann. Ich muss sagen, ich habe die Therapie eigentlich den Umständen entsprechend noch so gut verträgt, im Vergleich zu was man auch schon hat gehört, wie es den Menschen während dieser Therapie ist gegangen.
Wie hat man euch damals nach der Diagnose noch die möglichen Therapieformen erklärt? Ist das in dem Sinn in einem Zwiegespräch gewesen? Hat es Alternativen gegeben? Oder ist man nach der Diagnose dermaßen durcheinander, dass man einfach denkt, ja, hoffentlich weiss die Ärztin oder der Arzt, was die richtige Form ist?
Mir hat, nachdem das Resultat ist da war, hat man mir einfach gesagt, was man mir empfehlen würde. Ist aber dort am Anfang nicht weiter darauf eingegangen, weil es halt einfach wieder sagen, das wäre zu viel gewesen. Wahrscheinlich hätte ich das gar nicht recht aufnehmen in diesem Moment. Es war klar, dass sie Chemotherapie wieder machen und hat dort dann beim ersten Gespräch haben wir wirklich mit der Ärztin alle weiteren Sachen besprochen, die Therapien besprochen. Alternative in dem Sinn, ich hatte einen HER2-rezeptorabhängigen Tumor und dort hat man neue Möglichkeit von einer Antikörpertherapie, so Anti-Immuntherapie. Mhm. Die war dann aber sehr neu. Und da musste man zuerst eine Kostengutsprache bei der Krankenkasse einholen. Und zum Glück hat mir dann meine Krankenkasse das bewilligt.
Aber das ist ja auch ein bisschen erniedrigend, oder? Jetzt hat man eine Therapieform und jetzt muss man Bitti-Bätti machen, ob die auch gezahlt wird.
Definitiv, ja. Das ist wirklich, ja.
Wie seid ihr wieder auf die Beine gekommen?
Ich war schon immer ein sehr lebensfroher Mensch und sehr, sehr aktiv. Sehr aktiv. Und ich glaube, es waren wirklich schon auch meine Freunde, Familie, mein Mann, die mich wieder aus dem rausgezogen haben. Und halt auch das Bedürfnis, auch wieder zu arbeiten und wieder etwas zu machen. Ich habe dann wirklich, nachdem ich die Therapie abgeschlossen habe, recht schnell auch wieder angefangen zu arbeiten.
Mhm. Wie lange ist das gegangen, die ganze Zeit?
Alles in allem etwa 10 Monate, bis dann die Bestrahlung und alles auch noch abgeschlossen war. Genau. Das ist eigentlich rein die Chemotherapie, die Operation und die Bestrahlung. Und die Antikörpertherapie, die habe ich im Gesamten 3 Jahre gemacht. Die hat man weitergeführt.
Wie ist das zurückgekommen wieder in die Normalität? Wie schwierig ist das?
Es ist sehr schwierig, wieder zurückzukommen. Für mich war die grösste Herausforderung meine Ängste. Es ist, wenn man so eine Diagnose hatte, ist wirklich die Angst, dass es halt wiederkommt. Klar ist es jetzt in diesem Moment weg, aber irgendwie hat man während der Therapie immer so das Gefühl, jetzt ist man unter der Therapie, jetzt geht es darum, die Sachen zu eliminieren. Und wenn man die Therapie abgeschlossen hat, ist die Angst schon recht gross, dass wieder etwas zurückkommt. Und das hat mich immer so ein bisschen gestoppt. Die Therapien haben oft Spätfolgen, Sachen, die erst danach kommen, die man jetzt bei Therapieende vielleicht noch nicht gerade merkt. Aber ich denke, ich hatte das grosse Glück gehabt, das Glück in dem Sinn, dass ich so jung war. Einerseits natürlich Pech und Glück. Aber durch das hat sich mein Körper recht schnell auch wieder von diesen ganzen Strapazen halt erholt.
Gibt es denn so etwas wie eine Normalität nachher?
Also heute würde ich sagen, eine Normalität gibt es nie. Es ist nie alles normal im Leben. Unabhängig von so einer Erkrankung, würde ich meinen. Darum nein.
Wie hilfreich war denn euer Wissen, das selber in der Pflege gearbeitet hat?
Einerseits hilfreich, weil ich halt sehr viel verstanden habe und halt auch Zusammenhänge verbinden konnte, durch das Wissen. Andererseits auch schwierig, weil ich halt eben eigentlich zu viel gewusst in diesem Moment. Manchmal wäre es mir vielleicht wohler gewesen, wenn ich nicht so viel gewusst hätte.
Und das macht ja auch Angst, weil man das Gefühl hat, das und das könnte auch noch passieren, oder zusätzlich.
Genau.
Wenn man 21 ist wie dir bei dieser Situation, lebt man nachher jeden Tag, als ob er der Letzte wäre, oder irgendwann mal tritt die Erfahrung im Hintergrund?
Ich glaube, jeden Tag leben, als wäre der Letzte, das macht, kann niemand machen. Wir haben alle unsere Höhen und Tiefen und unsere besseren Tage und schlechteren Tage. Das ist einfach auch, gehört einfach zum Leben dazu. Und das ist bei mir sicher genauso, unabhängig von dem. Aber ich muss schon sagen, seit der ersten Diagnose, ich habe schon für mich das Gefühl, ich lebe das Leben bewusster. Ich sehe wieder viel mehr die kleinen Sachen im Leben und ich denke, ich lebe das Leben einfach bewusster.
Schauen wir ein bisschen weiter, was bei euch noch alles auch noch Unerwartetes und Erschreckendes passiert ist. Im September 2016 seid ihr Mutter geworden von einer Tochter. Die jetzt ist sie 8-jährig. Was hat das für eine Bedeutung gehabt für euch, das Kind?
Das war für mich das Grösste, das Allergrösste, weil ich schon immer gewusst habe, dass ich Mami werden will. In Zukunft irgendeiner will die Mami werden. Und schon durch die erste Therapie konnte man nicht so recht sagen, wird das überhaupt auf normalem Weg noch funktionieren oder nicht. Darum sage ich immer, meine Tochter ist wirklich mein allergrösstes Wunder und mein grösstes Glück, weil es hat wirklich noch funktioniert. Dass ich natürlich schwanger werden konnte und als sie dann da war, war eigentlich mein Lebenstraum von meinem eigenen Kind erfüllt. Ja.
Kaum war sie auf der Welt, ich glaube etwa 4 Wochen nach der Geburt, ist wieder etwas vorgefallen. Was genau?
Ich hatte einen Notfallkaiserschnitt und war sehr lange sehr müde davon und habe das eigentlich auch so immer auf das zurückgeführt. Es ist aber dann nach 4 Wochen ist es mir auf das Mal so schlecht gegangen, dass ich auf einen Notfall musste am Wochenende. Und dort hat man zuerst das Gefühl, ich hatte einen viralen Infekt und hat das so ein bisschen abgetan. Ich musste dann gleich noch weitere Kontrollen müssen und am Schluss hat sich halt herausgestellt, dass es nicht ein viraler Infekt ist, sondern eine akute myeloische Leukämie.
Furchtbar, ja. Oder?
Ja, es war furchtbar. Ja, wirklich. Ja. Man hat ein 4 Wochen altes Baby neben sich im Wägeli und bekommt so eine Diagnose. Und ich habe halt gewusst, was es bedeutet, weil ich dann zumal selber auf der Abteilung gearbeitet habe, wo die Leukämie behandelt wurde. Ja, und habe gewusst, was mich wird erwarten.
Was ist da mit euch passiert?
Dann bin ich wirklich komplett ausgerastet. Also ich bin nicht mehr selber gewesen an meine Gedanken. Und ich habe mich nicht mehr können kontrollieren. Ich bin wirklich umgeschreit und die Welt einfach nicht mehr verstanden, wie das kann sein, dass jetzt das passiert.
Man stellt sich die Frage, warum ich jetzt noch einmal, oder?
Ja.
Aber Antworten gibt es darauf keine.
Ja, das ist so.
Eine Mutter von einem 4 Wochen alten Mädchen mit dieser schweren Erkrankung, wo dir auch wüsst, was sie bedeutet über längere Zeit als Therapie, da geht einem nicht nur die Wut durch den Kopf, sondern auch die Frage, wie geht es weiter, was mache ich?
Ja.
Wie hat ihr das gelöst?
Also meine Angst war natürlich riesig. Jetzt habe ich endlich mein Glück neben mir im Wägeli und jetzt kann es darauf hinauslaufen, dass ich das verliere. Was passiert dann mit meinem Kind? Was passiert mit meinem Kind, wenn ich das alles nicht schaffe? Und das andere, das hat sich dann eigentlich alles nah dies nah ergeben in diesem Moment. Und für mich war es ganz klar gewesen. Und ich glaube, ein Ausschlag war auch noch, der mich extrem gestärkt hat. Da sieht man manchmal, was Worte alles machen mit einem Menschen. Als ich die Diagnose bekam, hat man meiner Mutter angerufen, die selber in diesem Spital gearbeitet hat. Sie ist zu mir gekommen und hat mich ganz fest in den Arm genommen und gesagt, wir haben es einmal geschafft und wir schaffen es wieder. Und das hat mir dann irgendwie so viel gegeben, der Satz. Und hat mir wirklich gedacht, mal, und ich kämpfe jetzt und ich schaffe das. Und
also es braucht eine Art positives Denken, um neben den medizinischen Möglichkeiten der Krankheit umzugehen. Sonst gibt man sich selber ja den auf, oder?
Ja.
Jetzt aber das Kind, dir im Spital, was ist mit eurer Tochter denn passiert?
Ich bin, wie gesagt, auf meine Abteilung gekommen, wo ich selber gearbeitet habe und zu all meinen Arbeitskolleginnen, von denen bin ich dann auch die Zeit betreut worden. Die haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Man hat sofort alles organisiert, dass ich meine Tochter mit mir zusammen ins Spital eigentlich eintreten konnte. Meine Mutter ist dann einfach freigestellt worden und ist auch mit mir zusammen auf dem Klappbett eingezogen im Spital. Mein Mann musste arbeiten und war einfach so viel wie möglich bei uns gewesen. Und so ist es dann der erste Monat, die ersten 4-5 Wochen ist das dann so gewesen, dass meine Mama und meine kleine Maus bei mir im Spital gewohnt, so gesagt.
Wie hat das euer Mann bewältigt?
Für ihn war es sehr schwierig gewesen. Für ihn war es, glaube ich, sehr schwierig, auch weil er sich hier sehr allein hat gefühlt in diesen Momenten. Weil er halt all seine Familie im Ausland hat und so gesagt hier alleine ist. Und meine Mutter hat sich um mich und meine Tochter gekümmert und hat halt nicht immer auch noch können zu ihm schauen. Das war für alle sehr, sehr schwierig.
Was macht das mit der Beziehung?
Einerseits stärkt sie und andererseits macht es sicher auch Ecken drin. Aber ich glaube, das ist wie in jeder Beziehung so, unabhängig von einer Erkrankung, dass man, ja, jede Beziehung hat seine Ecken und Kanten. Aber es stärkt einem sicher und es prägt einem aber auch sehr fest. Auch nicht immer nur positiv, ja.
Eine Leukämie braucht noch eine ganz intensive Therapie. Wie hat die ausgesehen?
Ich habe 3 Hochdosis-Chemotherapien bekommen. Das ist jedes Mal 4 bis 6 Wochen gegangen, als ich dann im Spital war. Dort ist ja dann einfach das Ziel, dass man das Immunsystem und all die Blutzellen eigentlich wie abtötet. Also das Ziel ist eigentlich, dass man null Abwehr hat, null Leukozyten, dass das alles auf null ist, für dass sich das eigentlich dann wieder gesund tut, anfängt bilden und dann auch zum richtigen Moment wieder ins Blut, in den Blutkreislauf geht.
Genau. Das heisst, während dieser Zeit darf man sozusagen keinen Kontakt haben zu Aussenstehenden, um nicht irgendwie angesteckt zu werden, oder?
Man darf Kontakt haben. Man ist jetzt irgendwie in einem Isolationszimmer gewesen, mit Doppeltüren. Wenn man sich natürlich krank hat gefühlt, also Husten oder Schnuderei oder so, dann hat man eine Maske getragen. Ich muss ehrlich sagen, mir war es selber lieber gewesen, dass die Leute nicht kommen. Mhm. Wenn das der Fall wäre gewesen. Aber sonst hat man echt ganz normalen Kontakt gehabt. Also die Leute haben mich dürfen besuchen wie in einem normalen Zimmer auch. Ich habe einfach nicht raus dürfen.
Also die 3 Chemotherapien und wie ist es nachher weitergegangen?
Somit war die Therapie abgeschlossen. Ja, nach der 3. Therapie, respektive nach der 1. hat man nicht so recht gewusst, in welche Richtung es geht, weil man plötzlich haben sich meine Zellen nicht mehr aufbauen. Man hat dann nicht so recht gewusst, ist jetzt mein Knochenmark so kaputt von diesen allen Therapien, auch schon vom Brustkrebs, dass sich das gar nicht mehr erholen kann. Man hat aber dann einfach gemerkt, dass ich einfach ein bisschen länger Zeit gebraucht habe. Und am Schluss hat man sich dann auch entschieden, aufgrund davon, dass ich eine Leukämie hatte, wo jetzt das Rückfallrisiko im Vergleich zu anderen jetzt nicht so hoch ist, hat man sich dann auch entschieden, dass sie nicht Fremdspender brauchen, also keine Stammzelltransplantation.
Das wäre noch eine Alternative gewesen, ja.
Genau. Also ich habe dann einfach meine eigenen Stammzellen habe ich dann transplantiert bekommen. Die hat man mir entnommen nach der 2. Therapie und hat mir die nachher nach der 3. Therapie hat man mir die wieder gegeben. Also ich habe keine Fremdspender gebraucht.
Wie gut wird man in so einem Moment begleitet, medizinisch?
Ich muss sagen, ich habe dort sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Einmal in der Woche ist auch immer das Ärztekarussell im Zimmer gestanden. Ich kann es halt jetzt nicht so beurteilen, weil ich halt wie von meinen Arbeitskolleginnen gepflegt wurde. Ja, sie haben alles für mich gemacht. Mein Zimmer war wunderbar geschmückt. Ich habe Kärtchen bekommen, um aufhängen. Ich hatte Lichtchen im Zimmer. Sie haben sich extrem viel Mühe gegeben. Und auch die Ärzte haben mich wirklich immer sehr offen und ehrlich auch beraten und wirklich auch gesagt, wie es ist. Und nicht ein Blatt vor den Mund genommen und irgendetwas versucht, schön zu reden.
Ist die Angst wieder viel stärker gekommen oder hatte nach der Diagnose mit Brustkrebs, dass vielleicht doch die Therapien nicht wirksam sind?
Ja, das war, glaube ich, das Schlimmste vom Ganzen, die Angst. Und die Angst zu kontrollieren, das weiss, glaube ich, jeder Mensch, das ist etwas sehr, sehr Schwieriges. Die eigenen Gedanken und das alles zu kontrollieren und in eine positive Seite zu lenken, das ist sehr schwierig. Vor allem in solchen Situationen, ja, wenn es einem nicht gut geht.
Wie hat er das geschafft?
Also ich glaube, meine Tochter war sicher der grösste Punkt, meine grösste Energiequelle, die ich hatte. Dass sie da ist und dass ich einfach alles machen wollte, um wieder gesund zu werden, für ihr Leben dürfen mitzuerleben. Ja, ich habe auch sehr viel Halt gefunden in dieser Zeit im Glauben. Also ich habe beide Mal viel Halt im Glauben gefunden, muss ich sagen. Mein Mann ist Moslem, ich bin reformiert. Aber einfach das Gebet vom Islam, das hat mir mega viel Ruhe gegeben. Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit Meditieren. Mhm. Das hat mir einfach Ruhe gegeben. Und wenn es mir nicht gut ist gegangen oder ich Angst hatte, habe ich mich einfach auf das konzentriert.
Ich finde es extrem interessant, oder? Dass jedes muss einen Weg finden, um mit dieser Angst umzugehen, was auch immer das ist. Oder? Und bei gewissen ist es vielleicht ein Gespräch mit anderen Leuten, bei anderen Meditationen, wie dir jetzt sagen, oder der Glauben.
Ja.
Ist es, die sagen auch natürlich eure Tochter ganz wichtig gewesen, dass man sagt, für das Kind will ich kämpfen und weiterleben, oder? Hat ihr dann später mit ihr über das geredet, was ihr alles gehabt hat? Begreift sie jetzt als achtjähriges Mädchen durch ja, welche Hölle das Mami gegangen ist?
Ja, wir reden sehr, sehr offen über das Thema. Es ist natürlich auch bildlich dargestellt, weil sie dann nach 4 bis 6 Wochen ist sie in eine Pflegefamilie gekommen. Weil meine Mama hat nicht mehr können, immer vom Arbeiten wegbleiben und dann hat halt der Sozialdienst sich eingeschaltet. Und dann ist sie in eine Pflegefamilie gekommen und die Pflegefamilie hat ihr dann ein Buch zusammengestellt von dieser ganzen Zeit, die sie bei ihnen war und auch von mir. Und ja, das Buch schauen wir noch regelmässig an. Und das, dort sieht sie natürlich auch, ich habe an einem anderen Ort gelebt, dann gewohnt. Und ich bin immer offen mit dem umgegangen, weil ich finde, trotzdem allem, eine Krankheit gehört halt auch zum Leben dazu. Mhm. Und genauso auch der Tod. Also das gehört wie zum Leben dazu. Sie fragt mich dann auch, aber Mama, hättest du können sterben? Und dann sage ich auch, ja, ich hätte können sterben.
Dass man als Mutter das Kind in eine Pflegefamilie muss geben, ist ja auch so ein Einschnitt. Hat man da, um bei den Ängsten zu bleiben, Angst, sie kommen an einen letzten Ort her?
Ja, das ist die grösste Angst. Zu jemandem zu kommen, wo man selber das Gefühl hat, man kann ja das nicht kontrollieren vom Spital aus. Und das kommt auch noch dazu. Oder der Kontrollverlust, den man überhaupt hat in dieser ganzen Situation. Und auch noch der Kontrollverlust, können zu kontrollieren, dass es dem eigenen Kind gut geht. Das ist eine riesengroße Angst, ja.
Das Resultat war wie bei dieser Pflegefamilie?
Das Resultat von dem Ganzen war, dass in diesem ganzen Schlechten, das ich erlebt habe, die Pflegefamilie das Gute war, das Schöne. Wirklich.
Und habt ihr noch Kontakt mit ihnen?
Wir haben immer noch Kontakt mit ihnen und es ist auch sehr eindrücklich. Meine Tochter ist dort noch heute wieder heim.
Toll.
Ja, ganz tolle Menschen.
Wie lange ist denn die ganze Therapie gegangen, bis man hat können sagen, ihr seid jetzt hoffentlich gesund?
Das ist gegangen vom Oktober bis im März. 6 Monate. Ja, 6 Monate, wo man halt wie hat gesehen, ich bin in Remission, sagt man ja dem. Also man hat keine, im Knochenmark nach der Punktion hat man keine schlechten Zellen, so gesagt, mehr gefunden. Und somit bin ich in Remission gewesen, ja. Und dann hat man dann müssen schauen, was hergeht. Bleibt es so? Oder tut sich das wieder falsch mutieren, also wird wieder nicht gut oder wie? Ja.
Jetzt sind ein paar Jahre vergangen in der Zwischenzeit. Kann man sagen, aus der Remission ist eine Heilung geworden?
Also ich bin davon, man sagt, glaube ich, so nach 5 Jahren kann man von Heilung reden. Ich für meine Seite finde, dass das nie der Fall ist, weil ich finde, das ist jetzt vielleicht das Körperliche, aber ich glaube, dass man nach so einer Erkrankung nie mehr wirklich geheilt ist. Und weil, schon nur, weil die Ängste halt auch immer präsent sind, die Krankheit könnte zurückkommen. Und das kann auch noch nach 10 Jahren zurückkommen. Das kann ihm niemand sagen. Also, da kann man vielleicht forschen und Statistiken dazu haben, aber genau sagen kann man es nie. Und darum würde ich sagen, ich bin gesund, aber geheilt werde ich wahrscheinlich nie so richtig sein.
Was heisst das für einen Umgang mit dem eigenen Körper? Also dauernde Kontrolle oder die leiseste Veränderung? Hat man schon bereits den Eindruck, nein, kommt jetzt wieder etwas?
Ich glaube, mit den Jahren wird es vielleicht ein bisschen weniger. Es wird vielleicht ein bisschen einfacher, weil man seinen Körper auch wieder lernt kennen. Am Anfang verliert man halt das Vertrauen in sich selber, in seinen Körper und seine Gefühle schon sehr. Mit der Zeit wird es ein bisschen besser, aber ich denke, es ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Je nachdem, wie ein Mensch mit dem umgeht, was für ein Mensch ist, von der Persönlichkeit her. Aber ich bin schon jemand, der dazu tendiert, wenn ich etwas habe, dass die Angst halt einfach schon wieder kommt, es könnte etwas sein. Es ist halt wie beim Brustkrebs, kann man wie sagen, ja, man tut die Brüste abtasten, man spürt den Knoten. Aber bei Leukämie, die hat so viele Formen, so viele Seiten. Also, es gibt Leute, die haben ein geschwollenes Bein und eine Entzündung im Knochen, am Schluss haben sie Leukämie. Und darum ist das schon etwas, was man dann schon immer wieder so mit sich trägt, wenn man nicht so fit ist.
Wie gut ist denn jetzt das System, das Gesundheitssystem, uns dazu eingerichtet, dass es auch diese Kontrolle ermöglicht und dass ihr euch in dem Sinne auch gut aufgehoben fühlt?
Wie gesagt, von meinen Ärztezeiten habe ich mich immer gut aufgehoben gefühlt und das ist nach wie vor so, wenn ich in Kontrollen gehe. Also ich gehe noch alle halbe Jahr in Kontrollen für die Leukämie und alle Jahr in Kontrollen für die Brust. Und es ist sehr schwierig heutzutage, glaube ich, einen Arzt zu finden, der auch das gewisse Verständnis überbringt. Also ich habe dort Glück, mein Hausarzt ist sehr verständnisvoll. Und ich habe immer wegen allem, wegen einem Zehen, der wehtut, zum Hausarzt. Und er hat Verständnis für meine Situation und versteht, dass ich einfach die Sicherheit brauche von diesen Kontrollen, dass wirklich alles in der Ordnung ist.
Also der Wunsch von euch jetzt in dem Sinne an die Medizin oder an die Ärzte, als Personen, wäre, dass sie ja, auch verstehen, dass man sehr schnell eine Lösung möchte oder eine Untersuchung möchte in Gang setzen, um sicher zu sein, dass man wieder gut schlafen kann und nicht plötzlich wieder eine Krankheit kommt, die man nicht möchte, oder?
Ja, definitiv. Also das Verständnis sicher und auch das Einfühlungsvermögen halt, dass die Personen mit Menschen arbeiten. Wir sind keine Maschinen oder Geräte oder etwas. Wir sind Menschen und wir haben alle Gefühle. Und es steht uns auch nicht zu, über irgendeinen Menschen zu urteilen. Auch wenn der Mensch Angst hat und vielleicht sehr aufgeregt ist, es steht niemandem irgendwie zu, zu sagen, ja, es ist doch jetzt nicht so schlimm.
Hilft euch das Wissen, auch weil ihr in der Pflege gearbeitet habt, dass ihr das Verständnis eigentlich erwartet, weil ihr selber auch im Berufsalltag jeweils haben müssen geben oder dürfen geben?
Ich denke schon, dass das ein grösseres Verständnis hat ausgelöst in mir. Also, dass ich wie, das halt nicht nur an mir selber, sondern auch, wie das den anderen Menschen hat dürfen geben. Also nicht nur selber erfahren, sondern auch geben. Und das ist mir schon auch bewusster, aber durch das, dass ich es halt selber erfahren habe, ist es mir noch bewusster geworden, wie wichtig das es eben ist, dass man auf die Menschen und ihre Bedürfnisse eingeht und nicht urteilt über kein Verhalten, das ein Mensch hat in so einer Situation. Ja.
Frau Kevan, wie wichtig war es denn für euch gewesen, während der Zeit, in der die Therapie eigentlich abgeschlossen ist, aber die Ängste noch vorhanden, irgendeine Bezugsmöglichkeit zu haben? Und wie hat die ausgesehen, wenn?
Das ist etwas, was ich nach wie vor finde, dass es ein grosses Thema ist, weil man sich oft näher verloren fühlt. Man ist nicht mehr in Akuttherapie, man geht nur noch in die Kontrollen und sonst hat man wie eigentlich niemand mehr, außer Familie und Freunde, die mit einem reden.
Und der Arzt hat 10 Minuten Zeit und dann ist es auch schon wieder erledigt.
Genau, da geht es dann halt auch um das Medizinische, aber es ist mit dem psychologischen Aspekt zum Beispiel, wie es gibt Spätfolgen und wie tut man das dann alles verarbeiten, wie findet man wieder ins Leben zurück. Und dort finde ich halt die Krebsliga einen mega guten Anlaufpunkt, dass man sich dort melden kann. Und man kann sich dort auch melden, wenn man nicht mehr Akuttherapie ist oder nach. Also noch ich nach 10 und 6 Jahren kann mich dort immer noch melden und von diesen Angeboten profitieren und die in Anspruch nehmen. Und auch was etwas sehr Tolles ist, was es noch nicht so lange gibt, ist die Peer-Plattform von Krebsliga, wo sich Angehörige und Betroffene zur Verfügung stellen, mit anderen Angehörigen und Betroffenen zu reden. Und das kann einem so viel geben, sich mit jemandem auszutauschen, der selber schon so eine Erfahrung hat gemacht. Und man kann sich die Peers dann auch selber herauslesen anhand der Krebsdiagnose und Alter und mit denen eigentlich Kontakt aufnehmen. Und ich denke, dort kann man auch viel profitieren voneinander, dass man auch einander Tipps geben kann. Das ist auch ein Grund, warum ich selber auch Peer bin auf der Peer-Plattform. für die Menschen können, zu unterstützen und aus meinen Erfahrungen ihnen vielleicht auch auf dem Weg weiterhelfen. Ja.
Mit was für Sorgen sind die Leute zu euch gekommen, jetzt, wenn ihr auch zur Verfügung steht, als Beraterin sozusagen?
Oftmals sind es wirklich Ängste. Wirklich halt Angst vor der Therapie, Angst vor davon, was kommt danach, was ist näher, Angst vor dem Sterben, existenzielle Ängste. Also es ist wirklich ein riesengroßes Spektrum. Es ist wirklich alles, was einem in unserem Leben beschäftigt. Die Ernährung, Beziehung zum Partner, Sexualität, eigentlich wirklich ein mega weites Spektrum. Das ist halt sehr individuell, ja.
Und als selber Betroffene kann man auch offen genug über das reden? Oder kommt da in so Gesprächen ganz viel wieder ob sie bei einem selber?
Ich bin halt sehr, sehr ein offener Mensch. Sehr offen und ich rede über eigentlich alles, was mich in meinem Leben bedrückt oder mir hat geholfen oder mir hat Angst gemacht. Ich denke, wenn man Peer ist, muss man schon ein bisschen so sein, dass man halt offen ist und sich dann auch gegenüber auch öffnet. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen eine Voraussetzung. Und andererseits darf man für sich selber sagen, das geht mir jetzt nach und über das möchte ich jetzt nicht reden. Auch das gehört dazu und auch das muss das Gegenüber auch verstehen können. Es geht ihm ja sicher manchmal gleich.
Kann man beim Zuhören auch profitieren für sich selber?
Unbedingt. Unbedingt. Es gibt einem halt einfach, also mir persönlich, ich kann jetzt von mir reden, mir gibt es wahnsinnig viel dürfen, die Menschen zu begleiten. Und wenn die dann nach so einem Gespräch sagen, hey, merci vielmal, hast du mit mir geredet, das hat mir so gut getan, dann ist eigentlich alles erfüllt in mir. Ja, dann geht es mir gut, dann fühle ich mich zufrieden. Ja.
Findet denn die Gespräche persönlich statt oder per Telefon? Trifft man sich oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das kann jeder Peer selber auch entscheiden, wie er das handhaben möchte. Ich habe es eigentlich so gehandhabt, dass ich wie alles anbiete. Also man kann mit mir Nachrichten schreiben, man kann mit mir telefonieren, man kann mich treffen persönlich, wenn man das gerne möchte. Ich habe bis jetzt eigentlich vorwiegend telefonische Kontakte gehabt. Nachrichten finde ich immer ein bisschen schwierig. Es gibt oft Missverständnisse. Das wissen wir ja alle, wie es ist im Leben. Nachrichten sind nicht immer so gut. Grundlegende Sachen kann man schon per Nachricht. Aber ich hatte ein persönliches Treffen mit einer jungen Peer. Es sind bei mir vorwiegend junge Frauen, die sich bei mir melden. Und ja, wir haben noch heute Kontakt. Und es war ein sehr schöner Austausch gewesen. Wirklich, man fühlt sich irgendwie miteinander verbunden.
Und wie viele so Gespräche hat er schon geführt?
Ich bin jetzt seit gut einem Jahr Peer bei Krebsliga und habe 8 oder 9 Peers habe ich betreut. Genau, ja.
Wie hat sich euer Leben jetzt nach dem zweiten Schicksalsschlag verändert?
Heute kann ich sagen, ich bin glücklich. Ich bin halt einfach immer jeden Tag glücklich und das kann ich wirklich sagen, ich bin jeden Tag dankbar und glücklich hier zu sein. Ich lebe nicht jeden Tag, als wäre es der Letzte, aber ich bin jeden Tag dankbar, noch auf dieser Welt zu sein und mehr oder weniger auch gesund zu sein und dass es mir eigentlich mehr oder weniger auch gut geht. Ich habe wieder eine Arbeitsstelle, bin wieder zurückgegangen auf die Abteilung, wo ich Patientin war, habe mich dort dann müssen distanzieren. Ich bin jetzt im medizinischen Patiententransport, also immer noch im Kontakt mit Menschen. Das war mir immer sehr, sehr wichtig gewesen. Ich könnte nie alleine in einem Kämmerchen, in einer Ecke hocken. Dementsprechend mache ich etwas, was mich erfüllt. Und natürlich meine Tochter, die ich darf sehen, aufwachsen
darf. Dass ihr nicht mehr jetzt auf der Onkologie arbeitet, das hat auch damit zu tun gehabt, dass euch das alles das sonst jeden Tag nachkommt. Darf ich das so erklären?
Ja, genau. Ja. Also ich habe mich einfach irgendwann nicht mehr distanzieren von dem Ganzen. Ich habe viel näher wieder auf mich angefangen beziehen und das sind Gefühle und Erinnerungen halt auch immer wieder hochgekommen, wo ich habe gemerkt, das tut mir persönlich einfach nicht gut.
Was habt ihr für Träume?
Die Träume sind nach wie vor immer noch die gleichen wie früher. Also ich will unbedingt die Welt sehen. Reisen, die Welt sehen, Menschen lernen kennen aus verschiedenen Kulturen, Ländern. Liebst du natürlich mit meiner Tochter und meinem Mann. Das ist nach wie vor. Und wie ich schon als kleines Mädchen habe gesagt, irgendwann lebe ich dann mal am Meer.
Vielleicht genau. In Ägypten.
Vielleicht in Ägypten, wer weiß.
Danke vielmals, Frau Kevan, für das wunderbare Gespräch und auch eure sehr eindrückliche Lebensgeschichte.
Danke auch vielmals.
Hat euch das Gespräch gefallen und möchtet ihr noch anderen Gästen zuhören? Dann abonniert doch am besten meinen Podcast. Ihr findet ihn auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Und wenn ihr Anregungen habt oder Menschen kennt, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben, dann schreibt mir doch auf aschbacher.nachgefragt@gmx.ch. Ich möchte mich auch noch bei unserer Sponsorin herzlich bedanken. Ibsen hat die Serie nämlich möglich gemacht. Und jetzt freue ich mich, euch wieder dabei zu haben, wenn es zum nächsten Mal heisst «Nachgefragt». Habt's gut, euer Kurt Aschbacher.